Ja, lasst uns um den Segen des Herrn bitten für diese Lehrstunde. Der Herr und Gott, wir beten dich an, als den allein wahren Gott, als den, der du der Grundstein der Gemeinde bist, wie wir es gerade besungen haben. Und wenn wir über deine Gemeinde nachdenken, über dein Haus, dann wollen wir uns das immer vor Augen halten. Du bist der einzige Grund und einen anderen Grund kann niemand legen als Jesus Christus. Und dass es nicht um unsere Ideen, unsere Vorstellungen, unsere Überlegungen geht, sondern darum, was du in deinem Haus möchtest. Es ist dein Tempel, dein Leib, der Ort, an dem du verherrlicht wirst und dich im Besonderen deinem Volk offenbarst. Und so bitten wir dich, Herr, dass du uns auch segnest an diesem Morgen in dieser Lehrstunde, wenn wir darüber nachdenken, was für einen Bund du mit deinem Volk geschlossen hast und wie wir Teil dieses Bundes sein dürfen und was es für uns konkret bedeutet, diesen Teil des Bundes hier auch als Gemeinde auszuleben, in der Kraft deines Geistes, mit deinem Beistand und deiner Hilfe, zu deiner Ehre allein. Amen. Wir nehmen uns in den Lehrstunden jetzt ab und zu mal die Zeit, gemeinsam einen Blick in unsere Gemeindeordnung zu werfen. Das ist bei den die Gemeindeglieder haben das alle. Das ist so ein Heft, wo eigentlich drin steht, was wir als Gemeinde für eine Ordnung haben. Das ist unser Glaubensbekenntnis, dem die Lehre im Grunde festgeschrieben ist, die wir davon überzeugt sind, dass es die biblische Lehre ist, die lehrmäßige, dogmatische Grundlage. Hier eher so die ethische Seite, wie leben wir miteinander, wie sieht das aus als Gemeinde miteinander. Ein Heft, wo man vielleicht auch erstmal denkt, ja, vielleicht von seiner Struktur her, ist nicht so, dass ich mir so nebenbei gerne mal durchlese, wirkt so ein bisschen trocken und spröde. Aber eigentlich ist es schon dazu gedacht, dass wir es ja als Lebenshilfe finden und auch benutzen und als solche ja darin viel praktischen Nutzen finden, auch für uns. Es ist etwas, das man schon ab und zu einfach auch mal lesen sollte, beziehungsweise wir wollen das auch hier miteinander tun und uns daran auch erfreuen, was es heißt, als Gemeinde miteinander verbunden zu sein, als Gemeinde Jesu Christi. Und vor ein paar Wochen haben wir damit begonnen, uns den fünften Abschnitt hier anzusehen, der überschrieben ist mit Bund. Ich lese nochmal den ersten Abschnitt, den wir uns schon angesehen haben, eine einleitende Erklärung. Gott ist in seiner Gnade in ein Bundesverhältnis mit seinem Volk, das sind diejenigen, die an ihn glauben, getreten. Jesus Christus ist der Mittler des neuen Bundes. Sein Blut ist das Blut des neuen Bundes, das unfehlbar die Bundesverheißungen für das gesamte Volk Gottes sichert. Gott hat uns in diesem neuen Bund zu Gliedern an einem Leib gemacht. Deshalb sollen wir unser Leben so betrachten, dass jeder Einzelne zum einen in einem Bund mit Gott steht und wir zum anderen als Gläubige in einem Bund miteinander stehen. In dieser doppelten Bundesbeziehung haben wir Bundesverantwortungen gegenüber Gott und gegeneinander. Gott hat in diesem Bund versprochen, sein Gesetz auf unsere Herzen zu schreiben und uns dazu zu bewegen, nach seinen Geboten zu leben. Das heißt, uns dazu zu befähigen, unseren Bundesverantwortungen gerecht zu werden. Das Sühnopfer Jesu Christi, der durch seinen Tod Gottes heiligen Zorn beseitigt hat, der wegen unserer Sünden gegen uns gerichtet war, gibt uns das Verlangen und die Fähigkeit dazu, Gottes Gebote zu halten. Die Kraft des Heiligen Geistes befähigt uns zum Gehorsam aus liebender Dankbarkeit für Christi Gerechtigkeit, die uns angerechnet wird. Wir können vor Gott keine eigene Gerechtigkeit erwirken. Wir sind im Vertrauen darauf gehorsam, dass das Ergebnis von Christi Tod in uns verwirklicht werden wird, das heißt, dass die Rechtsforderungen des Gesetzes in uns erfüllt wird und dass wir ein Eigentumsvolk eifrig in guten Werken sein sollen. Soweit hatten wir uns das eigentlich schon mal angesehen vor einiger Zeit. Und dann kommt hier noch ein letzter Nachsatz hier in diesem ersten einleitenden Abschnitt, der dann überleitet aber das, was im Folgenden kommt. Dort heißt es, die folgenden Punkte fassen zusammen, was wir für unsere Bundesverpflichtungen gegenüber Gott, gegenüber einander und gegenüber unseren Mitmenschen halten. Diese Zusammenfassung bildet die Grundlage, auf der wir sowohl als Einzelpersonen als auch als Familien andere lehren und selbst belehrt werden. Bevor wir uns dann diese einzelnen Dinge eigentlich rasch ansehen wollen, würde ich gerne nochmal kurz das zusammenbringen, was wir schon gelernt haben beim letzten Mal. Drei Dinge. Das erste: Gott hat einen ewigen Bund mit uns geschlossen, mit all denen, die an Jesus Christus glauben. Dieser Bund gilt allen Gläubigen des unsichtbaren, weltweiten Gemeinde Jesu. Sobald jemand rettenden Glauben an Jesus Christus hat und an Jesus Christus glaubt als seinen Heiland und Erlöser, ist er Teil dieses Bundes mit Gott. Das kann man nicht sehen, das bespannt alle Zeiten. Dazu gehören die Gläubigen aller Jahrhunderte, dazu gehören die Gläubigen in der Gegenwart, egal in welchem Land, an welchem Ort, in welcher Gemeinde oder auch nicht, sie sind Menschen, die Jesus Christus erlöst und errettet hat. Das zweite: als Gläubige in diesem Bund, Menschen, die Jesus Christus errettet hat, mit denen er dieses Heilsverhältnis, dieses Bundes, diese Bundesbeziehung eingegangen ist, stehen dann auch in einer Bundesbeziehung untereinander. Das zeigt sich dann eben im Besonderen auch in einer Ortsgemeinde, wo wir miteinander als Erlöste, als Gläubige miteinander verbunden sind. Und da wird es dann auch sichtbar, diese unsichtbare Gemeinde. Ein sichtbarer Ausdruck dessen, was Christus gewirkt hat. Und ein drittes: im neuen Bund hat Gott durch seine Erlösung am Kreuz und das Wirken seines Geistes an unseren Herzen uns dazu befähigt, auch diesen Bundesverantwortungen gerecht zu werden. Hier in diesem Nachsatz taucht dann noch ein Gedanke auf, den ich nur erwähnen möchte, weil er ist jetzt für uns heute nicht so zentral, aber hier ist dann eben auch davon die Rede, von den Bundesverantwortungen gegenüber Gott, gegenüber einander, also gegenüber den Gläubigen und gegenüber unseren Mitmenschen, also auch gegenüber Ungläubigen. Denn es ist durchaus Ausdruck des zweiten zusammenfassenden Gebots, der Nächstenliebe, dass wir uns nicht nur auf unsere Glaubensgeschwister hin etwas verpflichtet sind, sondern dass wir auch Menschen gegenüber eine gewisse Pflicht haben, sie zu lieben. Ja, unseren Nächsten Gutes zu tun, barmherzig zu sein. Das ist das zweite große Gebot, das Gott uns gegeben hat. Und den letzten Satz, auch dazu nur eine Bemerkung, dort heißt es: diese Zusammenfassung bildet die Grundlage, auf der wir sowohl als Einzelpersonen als auch als Familie andere lehren und selbst belehrt werden. Das ist vielleicht gerade für uns Baptisten auch ein besonderes Moment, dass wir hier einen Blick drauf werfen, was wir hier auch uns ja auch aufgeschrieben haben. Denn es ist für uns als Glieder des Leibes Christi nicht nur eine Sache, dass wir als Einzelpersonen mit Christus verbunden sind und Glieder in der Gemeinde sind, sondern wir haben hier auch Bundesverpflichtungen im Blick als ganze Familien. Und Familien sollen da ab und zu durchaus als eine Einheit, als Ganzes betrachtet werden. Das ist nicht unbiblisch, im Gegenteil. Väter tragen in gewisser Weise die Verantwortung für die ganze Familie, für ihre Kinder, für ihre Frauen. Und so hat der neue Bund auch eine Bedeutung für Menschen, die in einer christlichen Familie leben, auch wenn sie selbst noch nicht gläubig sind. Konkret heißt es natürlich, die Kinder in Familien von gläubigen Eltern, Frauen von gläubigen Männern oder Ehemänner von gläubigen Frauen. Und wir Eltern werden danach beurteilt, wie wir auch unsere Kinder erziehen, Christus oder ja, Christus spricht auch ab und zu tatsächlich die Kinder an. Wir finden das in den Briefen, zum Beispiel im Epheserbrief, wo sich Paulus konkret an die Kinder wendet und nicht unbedingt gesagt, dass sie gläubig sind, sondern es geht an die Kinder, die da auch in der Gemeinde sitzen, die eben Teil, in einem gewissen Maße Teil dieser Familien sind und nicht als Gemeindeglieder, aber doch auch als Familienangehörige mit zu dem Ganzen gehören. Und wenn Kinder sündigen, dann betrifft das eben nicht nur die Kinder, sondern die ganze Familie. Und wir Väter sind verantwortlich für die Erziehung der Kinder. Und dass wir sie unterweisen im Glauben. Und das gehört hier durchaus mit dazu. Ja, diesen Blick auf die ganze Familie. Lass uns das festhalten. Wir Einzelne als Gläubige stehen in diesem Bund. Und Glieder der Familie, die nicht gläubig sind, gehören in einer gewissen Weise als Teil der Familie auch mit dazu. Zumindest stehen sie in einer besonderen Verantwortung gegenüber dem, was diese Bundesbeziehungen betrifft. Und dann lasst uns ansehen, was wir hier in diesem zweiten großen Abschnitt haben, diese Zusammenfassung unserer Bundesbeziehungen. Sie geben Gottes heiliges Gesetz, das auf unsere Herzen geschrieben ist, wieder, heißt es hier. Wir haben bereits gesehen, Gott schließt einen Bund mit seinem Volk, den Gläubigen. Die Gläubigen, als Gläubige stehen wir in einer Bundesbeziehung untereinander. Und Gott befähigt durch seinen Heiligen Geist, diese Bundesverantwortungen zu erfüllen. Und hier drängt sich jetzt dann natürlich ganz automatisch die Frage auf, ja, was ist das denn jetzt genau? Was sind diese Bundesverantwortungen, von denen hier die Rede sind? Wozu sind wir im neuen Bund verpflichtet? Lass uns noch einmal den Text ansehen, der den neuen Bund sicherlich begründet, in Jeremia 31. Jeremia 31, Vers 31 bis 34, danach zitiert in Hebräer 8. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr. Ich warte noch einen Moment, vielleicht Jeremia 31, Vers 31 bis 34. Die große Verheißung für den neuen Bund. Im Neuen Testament zitiert, in Hebräer 8 beispielsweise, Vers 7 bis 13. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seiner Nächsten oder einer seinem Bruder lehren und sagen, er kennt den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen. Von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr, denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Hier in Vers 33 heißt es, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Dort, wo hier das Wort Gesetz steht, steht im Hebräischen das Wort Torah. Und das wird dann auch im Hebräer 8, Vers 10 zitiert. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn. Und sie werden auf ihre Herzen geschrieben. Und ich werde ihnen Gott sein und sie werden ihr Volk sein. Das ist diese Bundesverheißung für den neuen Bund. Und wir sehen hier, dass hier davon die Rede ist. Und wie gesagt, dann eben auch in Hebräer 8, Vers 10, wo das ganz klar auf uns angewandt wird, dass Gott in seinem neuen Bund sein Gesetz auf das Herz der Gläubigen schreiben will. Und jetzt fragen wir uns, was ist denn mit diesem Gesetz gemeint, von dem hier die Rede ist? Wenn Gott uns im neuen Bund ein Gesetz aufs Herz schreibt, dann sollten wir ja auch genau wissen, was dieses Gesetz ist. Wie ich gerade angesprochen habe, hier in Jeremia 31, Vers 33, ist eindeutig von Torah die Rede. Ein gläubiger Jude, der das gelesen hat, hat das sicherlich sehr schnell in Bezug gebracht zu den 5 Büchern Mose. Ja, die Torah, das Gesetz Gottes. Und das Bundesdokument des alten Bundes wurde von Gott auf 2 steinerne Tafeln geschrieben. Ihr kennt alle sicherlich diese Begebenheit, wo Mose auf den Berg geht mit den 2 steinernen Tafeln. Und Gott schreibt selbst auf diese Tafeln sein Bundesgesetz. Und das lesen wir dann im 2. Mose Kapitel 34. 2. Mose Kapitel 34. Vers 27 und 28. Er sprach zu Mose, schreibe dir diese Worte auf, denn nach diesen Worten schließe ich mit dir und Israel einen Bund. Und Mose blieb 40 Tage und 40 Nächte dort beim Herrn, Brot aß er nicht und Wasser trank er nicht, und er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die 10 Worte. Die 10 Worte. Von daher wissen wir auch, dass es dann sich hier um die 10 Gebote handelt. Es sind eben nicht 9 und nicht 11, sondern 10. Hier wird tatsächlich eine Zahl genannt. Die werden hier aufgeschrieben. Wenn wir uns die 5 Bücher Mose vornehmen, dann können wir in weiten Teilen dann sehen, diese Bücher sind tatsächlich eine praktische Anwendung, eine Auslegung zu eben diesen 10 Geboten. Wir finden das dann später bei den Propheten, dass sie da immer wieder drauf Bezug nehmen und das Volk konfrontieren damit, hier, ihr habt Gottes Gebote übertreten. Und diese 10 Worte des alten Bundes, die Mose hier aufschreiben sollte, beziehungsweise die Gott dann auch auf die steinernen Tafeln selbst geschrieben hat, von denen lesen wir im Kapitel 20 hier in 2. Mose, die wir es oft im Gottesdienst auch lesen, eben in Vers 3 bis 17 oder dann in der Wiederholung in 5. Mose Kapitel 5. Aber lasst uns das ansehen hier, 2. Mose 20 ab Vers 3 bis 17. Ich nehme jetzt mal die reformierte Zählung dieser Gebote. Es gibt hier wenigstens 3 unterschiedliche Zählweisen. Wir wissen nur, dass es 10 sind, aber wir nehmen mal die für uns die übliche ist. Das erste Gebot: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das zweite: Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der 3. und 4. Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Hier geht es um den rechten Gottesdienst. Keine Bilder, wie Gott sich den Gottesdienst vorstellt. Das dritte: Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Das vierte: Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am 7. Tag, darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Das 5. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange wären in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Das 6. Du sollst nicht töten. Das 7. Du sollst nicht Ehe brechen. Das 8. Du sollst nicht stehlen. Und das 9. Du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Und das 10. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Das sind die 10 Worte des Bundesgesetzes, die Bundesverpflichtung des alten Bundes. Und sehen wir, dass das Bundesdokument des neuen Bundes auch von Gott geschrieben wird, aber eben auf das Herz der Gläubigen. Das finden wir in Jeremia 31, 33 oder dann in Hebräer 8, Vers 10 oder 10, Vers 16. Gott schreibt sein Bundesgesetz des neuen Bundes auf das Herz der Gläubigen. Interessant ist nun, dass in diesen Stellen hier in Jeremia 31 oder auch im Hebräerbrief es keinen Hinweis darauf gibt, dass sich der Inhalt des Bundesgesetzes im neuen Bund im Vergleich zum Inhalt des Bundesgesetzes des alten Bundes verändert hätte. Dass da stehen würde, ja, im neuen Bund, da sind 9 dieser 10 Gebote immer noch gültig. Oder hier kommt ein anderes Set an Verpflichtungen auf euch zu, sondern gerade da finden wir durchaus, dass im neuen Bund es keinen Hinweis darauf gibt, dass es inhaltlich sich verändert hätte. Der Ort, wo es hingeschrieben wird, ja. Das will ich kurz noch an einigen Bibelstellen zeigen, dass der Inhalt des neutestamentlichen Bundesgesetzes mit den 10 Geboten identisch ist, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Lass uns einige Stellen dazu ansehen im Neuen Testament, die uns das deutlich zeigen sollen. Matthäus Kapitel 5, Vers 17 bis 20. Dort spricht unser Herr: Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll euch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines dieser geringsten Gebote auflöst und so Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Jesus macht klar, das Gesetz wird von ihm erfüllt, aber nicht aufgelöst und nicht verändert. Und es darf auch keiner dran, sagt er, und da irgendwie was dran rumbasteln, was dazu oder wegnehmen. Römer Kapitel 3, Vers 31. Heben wir dann das Gesetz auf durch den Glauben? Auf keinen Fall, sondern wir bestätigen das Gesetz. Luther und Einheitsübersetzung übersetzen hier, wir richten das Gesetz auf. Wir lösen es nicht auf, nein, im Gegenteil, wir richten es auf. Wir beseitigen es nicht, sondern wir, gerade durch den Glauben, bestätigen wir das Gesetz. In Kapitel 7 im Römerbrief, Vers 12, so ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Und dann im 13. Kapitel, von Vers 8 bis 10, greift Paulus dann konkret auf die Bundesverantwortungen zurück. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, aber er nimmt hier konkret Bezug ganz klar auf die 10 Gebote, ja, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Und dieses Liebesgebot, das uns Jesus gibt, ist die Erfüllung des Gesetzes, die Erfüllung der 10 Gebote. Und wenn wir dieses Liebesgebot von Jesus befolgen, dann findet es seinen konkreten Ausdruck eben darin, dass wir Gottes Gebote befolgen. Es ist ein Ausdruck von Liebe, wenn ich die Wahrheit rede, in Liebe. Es ist ein Ausdruck von Liebe zu Gott, wenn ich ihm Gottesdienst feiere, wie es ihm gefällt. Es ist ein Ausdruck von Liebe, wenn ich meine Frau nicht betrüge. Es ist ein Ausdruck von Liebe, wenn ich nicht begehre, was mir nicht gehört. Und so können wir das bei all diesen Geboten durchdeklinieren. Es ist ein Ausdruck von Liebe, wenn wir sie befolgen. Ganz konkret. Der Inhalt hat sich nicht geändert. Aber was sich geändert hat, und das ist der große und entscheidende Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Bund, das ist der Ort, an dem das Gesetz geschrieben wird. Im Alten Bund waren es Steintafeln. Und im Neuen Bund ist es das Herz der Gläubigen. Das ist der entscheidende und große Unterschied, wie es Jeremia betont. Wir finden das nochmal unterstrichen im 2. Korintherbrief, in Kapitel 3, Vers 3. 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 3. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt von uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, alter Bund, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind, neuer Bund. Das ist der große Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Bund. Nicht, dass Gott und sein Maßstab sich geändert hätte, nicht, dass die Bundesverantwortung und das Bundesgesetz sich geändert hätte, aber die Art und Weise und der Ort, wo es hingeschrieben ist, die haben sich geändert. Die Tora des alten Bundes ist auch das Gesetz des neuen Bundes. Der Inhalt bleibt gleich, aber der Ort, an dem dieses Bundesgesetz geschrieben steht, ändert sich. Von den steinernen Tafeln des alten Bundes, die erbarmungslos von außen an den Menschen herantreten, hin zu den fleischernen Herzen des wiedergeborenen Menschen im neuen Bund. Die Bundesverantwortung des neuen Bundes entspricht den 10 Geboten. Die Liebe zu Gott und zum Nächsten bringt uns dazu, eben diese Gebote auch zu befolgen. Nicht mehr und nicht weniger. Und das ist wichtig für uns, dass wir das verstehen. Und wenn wir hier mal kurz innehalten und uns überlegen, alle die, die sich schon mehr auch mit diesem Thema befasst haben, wir lernen oder glauben, dass Gott uns sein Gesetz gegeben hat und dabei 3 besondere Funktionen an diesem Gesetz zumisst. Wer hat das vor Augen? Welche 3 Funktionen hat dieses Gesetz, das uns Gott gegeben hat? Bitte?
Das ist ein Zuchtmeister Jesus.
Jawohl. Es führt uns, es treibt uns zu Christus. Welche wichtige Funktion hat das Gesetz noch? Wir lesen es jeden Sonntag im Gottesdienst und betonen meist diese Funktion. Jawohl, das Gesetz überführt uns von Sünde. Und die 3. Funktion? Und das ist jetzt das, was wir hier an dieser Stelle in unserer Gemeindeordnung mehr in den Blickpunkt rücken. Das ist diese 3. Funktion, dass es uns hilft, in der Heiligung zu leben, gottgemäß zu leben, so zu leben, wie es Gott gefällt. Zuchtmeister auf Christus, Überführung von Sünde, aber dann eben auch eine Richtlinie, die uns zeigt, wie wir leben können, dass es Gott gefällt. Was es heißt, unseren Nächsten zu lieben und dass es heißt, Gott zu lieben von ganzem Herzen. Und so haben wir in unserer Gemeindeordnung im Grunde hier, was diese Bundesverantwortungen betrifft, die 10 Gebote so formuliert, dass sie ja, praktisch eine Anwendung sind in unsere heutige Lebenssituation hinein. und hier diese Verpflichtungen so ein bisschen eben in diese Richtung formuliert. Die ersten vier richten sich auf die Bundesverantwortung im neuen Bund gegenüber Gott. Das erste, die Heiligkeit Gottes. Und hier schreiben wir in unserer Gemeindeordnung, wir stimmen darin überein, dass wir nur den einzig wahren und lebendigen Gott anbeten, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, der sich uns in den Schriften des Alten und Neuen Testaments offenbart hat. Wir wollen keine anderen Götter neben ihm haben. Zweitens, die Heiligkeit des Gottesdienstes. Wir stimmen darin überein, dass wir Gott auf die von ihm festgelegte Art und Weise anbeten und von unserem Gottesdienst alles fernhalten, was er nicht angeordnet hat. Das nennen wir dann auch oft das regulative Prinzip. Das dritte, die Heiligkeit des Namens Gottes. Wir stimmen darin überein, dass wir den Namen unseres Gottes nicht zu nichtigem oder leichtfertig gebrauchen, sondern um seines Namens willen in den Pfaden der Gerechtigkeit leben. Und viertes, die Heiligkeit des Tages Gottes. Wir stimmen darin überein, dass wir unsere eigenen Werke, abgesehen von Werken der Barmherzigkeit, Frömmigkeit oder Notwendigkeit, am Tag des Herrn ruhen lassen. Und den Tag insbesondere durch die Ausübung von öffentlichen und privatem Gottesdienst heiligen. Das ist vielleicht für uns auch ein bisschen ungewöhnlich, diese Formulierung des privaten Gottesdienstes. Wir nennen das dann häufig die stille Zeit oder Familienandacht. Oder dass wir besondere Zeiten des Gebets uns nehmen, gerade am Tag des Herrn. Oder auch vielleicht Bücher lesen, die uns im Glauben weiterbringen. Oder uns besondere Zeiten nehmen, in Gottes Wort zu studieren. Persönlicher, privater Gottesdienst. Und dann die Abschnitte 5 bis 10 richten sich dann an unsere Bundesverantwortung im neuen Bund gegenüber anderen Gläubigen. Erinnert euch an das fünfte Gebot. Dort geht es ja erstmal an die Kinder, dass sie den Eltern gehorsam sein sollen und sie respektieren sollen. Aber wir sehen darin auch ein Prinzip, die Heiligkeit von Autorität. Wir stimmen darin überein, dass wir all diejenigen, denen wir untergeordnet sind, innerhalb der biblischen Grenzen achten und ihnen gehorchen, sei es in der Familie, der Gemeinde oder im öffentlichen Leben. Dies schließt sowohl die Regierung als auch den Arbeitgeber mit ein. Und dass wir, falls wir selbst über andere gestellt sind, diejenigen, die uns untergeordnet sind, verständnisvoll und liebevoll behandeln. Und sie auf diese Weise durch unser Reden und unser Vorbild lehren, Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten. Hier werden uns drei Bereiche genannt, in denen wir mit Autoritäten zu tun haben. In der Familie, in der Gemeinde und im öffentlichen Leben, im Staat oder im Beruf. Und wir sehen hier zwei Richtungen. Ja? Zum einen sind wir normalerweise alle irgendwo jemanden untergeordnet, mindestens im Staat, keiner von uns ist hier Präsident. Ja? Und entsprechend haben wir diesen Menschen mit Respekt und der gebührenden Ehrfurcht zu begegnen, aber es heißt hier, und das möchte ich gerne betonen, innerhalb der biblischen Grenzen. Das ist wichtig. Die Autorität eines Vaters, einer Mutter, eines Pastors, oder auch eines Bürgermeisters, eines Landrats, eines Ministerpräsidenten, steht unter der Autorität von Gottes Wort. Da darf nicht mehr gefordert werden und nichts gegen das gefordert werden, wozu uns Gott auffordert. Wir kennen alle diese Stelle, wo Petrus befohlen wird, er dürfte nicht predigen und er sagt, nee, ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das Nächste, was er tut, ist, dass er predigt. Hier sind ganz klar die Grenzen der Autorität und umgekehrt wendet sich das auch an alle die, die Autorität haben. Und da sind wir sehr schnell dabei. Wenn wir Eltern sind, wenn wir verheiratet sind, wenn wir vielleicht im Beruf Menschen haben, denen wir was zu sagen haben. Verständnisvoll, liebevoll, ein Vorbild. Das ist eine hohe Verantwortung für alle die, die in Autorität stehen. Und so fordert uns Gottes Wort auch auf, für die zu beten. Ja, das ist keine leichte Verantwortung. Das sechste, die Heiligkeit des Lebens. Das Gebot, du sollst nicht töten. Wir stimmen darin überein, dass wir alles vermeiden, was uns oder unseren Nächsten töten könnte. Und wir uns mit ganzer Kraft an allen regelmäßigen Bemühungen beteiligen, unser eigenes Leben und das Leben von anderen zu bewahren. Dies beinhaltet insbesondere Versöhnungsbereitschaft und gewissenhafte Ermahnung in der Gemeinde. Das siebte, die Heiligkeit der Sexualität. Wir stimmen darin überein, dass wir unsere Körper in Heiligkeit bewahren, als Gefäße, die mit Christus verbunden sind, in denen der Heilige Geist wohnt. Daher vermeiden wir alle Unreinheit in Gedanken, Worten und Taten. Dieses Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, richtet sich nicht nur an Verheiratete. Es wendet sich an jeden. Dass wir uns rein bewahren vor dem Herrn. Das achte, die Heiligkeit der Arbeit. Wir stimmen darin überein, dass wir in unserem Beruf fleißig sind, damit wir unsere eigene Familie versorgen können. Wir hüten uns davor, Zeit, Geld oder Güter zu stehlen und arbeiten so, dass wir in der Lage sind, Notleidenden zu helfen. Das neunte, die Heiligkeit der Wahrheit. Wir stimmen darin überein, dass wir anderen Menschen ernsthaft die Wahrheit sagen und alles vermeiden, was sich nachteilig auf die Wahrheit auswirken oder den guten Namen unseres Nächsten schädigen könnte. Das zehnte, die Heiligkeit der Lebensumstände. Wir stimmen darin überein, dass wir mit unserer eigenen Lage im Leben vollkommen zufrieden sind und uns an dem Erfolg unseres Nächsten freuen. Wir vermeiden es, auf ihn neidisch zu sein oder irgendetwas zu begehren, was ihm gehört. So haben wir hier in unserer Gemeindeordnung diese 10 Gebote konkretisiert, vielleicht auch etwas darin auch ausgelegt, auf Situationen, mit denen wir es in unserem Leben auch zu tun haben. Und die uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch deutlich zeigen, ja, das ist der Inhalt dieses Gebots, wenn wir es genau betrachten. Was bedeutet das jetzt konkret für uns? Wie sollen wir mit Gottes Geboten umgehen? Wie sollen wir mit diesen Bestimmungen umgehen? Wie können sie in unserem Leben praktisch werden? Sind wir jetzt doch wieder unter das Gesetz gebracht? Ich möchte einen Schriftabschnitt nehmen und einige Prinzipien für uns daraus ableiten aus Sprüche, Kapitel 7, die ersten 4 Verse. Sprüche 7, Verse 1 bis 4. Mein Sohn, bewahre meine Worte und meine Gebote, birg bei dir. Bewahre meine Gebote, damit du lebst, und meine Weisung wie deinen Augapfel. Binde sie um deinen Finger, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Sprich zur Weisheit, meine Schwester bist du, und Verwandte nenne die Einsicht. Ein paar praktische Prinzipien, die wir uns daraus mitnehmen können. Erstens, lebe von Gottes Gebot. Bewahre meine Worte und meine Gebote, birg bei dir. Gottes Gebote sollen unser tägliches Lebensmittel sein. Wir sollen sie in unserem Inneren bergen. Und Gott möchte, dass wir sein Wort, seine Gebote lieben und sorgsam auf das Regal unseres Herzens legen, dort aufbewahren und uns davon nähern, tagtäglich. Gottes Wort mit seinem Gesetz ist unser kostbarer Schatz Nimm die Verheißungen seiner Gnade mit kindlichem Vertrauen an. Nimm die Gebote seiner Heiligkeit mit der Bereitschaft und Gehorsam entgegen. Lass uns mit dem Auge in das Land der Verheißung sehen, mit den Füßen im Land des aufrichtigen Gehorsams stehen. Lege Gottes Wort nicht beiseite, sondern lies es, lieb es, nimm es täglich zur Hand, denke täglich darüber nach, birg Gottes Wort und seine Gebote bei dir. Wenn wir mit Gottes Geist erfüllt sein wollen, dann bedeutet das, dass wir mit dem Wort Christi erfüllt sind. Es bedeutet aber auch, dass wir es lesen, hören, bewahren, in uns tragen. So viel als möglich. Lebe von Gottes Wort. Das zweite, beachte Gottes Gebote mit Eifer. Vers 2 hier, bewahre meine Gebote, damit du lebst. Meine Weisung wie deinen Augapfel. Ich glaube, es gibt kaum etwas, auf das wir so sehr aufpassen bei unserem Körper, wie auf unsere Augen. Es gibt kaum etwas, was so sehr weh tut, wenn uns irgendwas hineinkommt. Und mit dieser Sorgfalt sollen wir Gottes Gebot beachten und darauf Acht haben. Wie auf unseren Augapfel. Behüten, schützen. Und wenn wir Gottes Wort, Gottes Gebot wegerklären oder seine Forderungen herunterschrauben, dann zerstören wir damit den Schutz vor der Versuchung und geben der Sünde einen leichten Eingang in unser Leben. Bewahre es sorgsam. Nicht einfach so mal, naja, und heute denken wir da besser nicht drüber nach. Nein, beachte Gottes Gebot mit Eifer. Ein drittes, lebe nach Gottes Gebot. Ja, es ist in Vers 3, binde sie um deine Finger, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Gottes Gebot soll uns stets vor Augen sein. Wir kennen diese Stelle in 5. Mose 6 und 11, wo das beschrieben wird. Ständig vor Augen. Und Gottes Gesetz soll uns ganz praktisch durchdringen. Und deshalb sollen wir es uns aufs Herz schreiben, was Gottes Werk ist. Wie wir es schon gesehen haben in Jeremia 31. Gott schreibt dieses Gesetz auf unser Herz. Hier werden wir dazu aufgefordert. Gott befähigt uns durch seinen Geist, seine Gebote zu befolgen. Und deshalb seid von seinem Geist und von seinem Wort erfüllt. Es ist Gottes Werk, sein Gesetz auf unser Herz zu schreiben. Aber Gott gebraucht Mittel. Er gibt uns sein Wort. Wir dürfen konkret wissen, was seine Gebote sind. Wir dürfen sie auswendig lernen, wir dürfen darüber nachdenken, wir dürfen uns darunter stellen. Wenn es heißt, Gott schreibt uns sein Gesetz aufs Herz im neuen Bund, heißt es nicht, dass wir uns in den Liegestuhl legen und darauf warten, dass was passiert. Sondern Gott möchte, dass wir das Mittel gebrauchen. Und uns konkret damit auseinandersetzen. Und danach leben. Binde es um den Finger, heißt es hier. Und schließlich ein viertes. Liebe Gottes Gebot von ganzem Herzen. Sprich zur Weisheit. Vers 4 her. Meine Schwester bist du und Verwandte nenne die Einsicht. So wie wir eine Schwester lieben oder eine Verwandte lieben, so sollen wir die Weisheit, so sollen wir Gottes Wort, so sollen wir seine Gebote lieben. Wenn wir das zusammennehmen, was wir heute gehört haben, dann sehen wir, Gott hat uns im neuen Bund ein Gesetz gegeben, die 10 Gebote. Und dieser Bund besteht zwischen Gott und jedem einzelnen Gläubigen und zwischen uns Gläubigen untereinander. Und Gott möchte, dass wir im neuen Bund nach seinem Gebot leben. Wir sollen uns von Gottes Gebot nähern, es mit Eifer beachten, danach leben. Und dieses Gebot lieben. Wenn jemand ein Liebeslied auf dieses Gebot lesen will, nehmt euch mal Psalm 119 vor. Es ist ein Liebeslied auf Gottes Gebot, auf Gottes Gesetz. So sollen wir Gottes Gesetz lieben. Aber wir können Gottes Gebot nicht von uns aus einhalten. Nur wenn Gott uns mit seinem Geist erfüllt, können wir es befolgen. Das bedeutet dann auch, dass ihm die Ehre dafür gebührt. Und wenn wir diese Bundesverantwortungen in unsere Gemeindeordnung aufnehmen, dann entspricht das Gottes heiliger Anordnung für den neuen Bund. Dieser Abschnitt ist nicht von Menschen erdacht, sondern von Gott in seinem Wort gefordert. Und diese Gebote, diese Gesetze sind im Gegensatz zum alten Bund nun auf unsere Herzen geschrieben. Sie stehen uns eben nicht in steinernen Tafeln gegenüber. Und so lasst uns dieses Gebot mit ganzem Herzen lieben und befolgen. Lasst uns danach streben, in einer engen Liebesgemeinschaft mit Gott zu leben und so von seinem Geist und seinem Wort erfüllt diese Gebote aufzutun. Gott hat uns diese 10 Gebote gegeben. Und Jesus macht sehr deutlich, dass alles daran gelegen ist, dass wir diese Gebote aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu unserem Nächsten befolgen. Das ist, was wir anstreben sollen. Liebe zu Gott und Liebe untereinander, das soll unsere Gemeinde prägen, das soll unsere Beziehungen prägen. Wir wollen keinen toten Buchstaben. Wir wollen nicht nur formal irgendwelche Regeln befolgen, weil es so sein muss. Wir wollen Gottes Gebot so befolgen, wie es Gott gefällt, tief getränkt in Liebe. Im Galaterbrief sagt Paulus im Kapitel 5 im ersten Vers, für die Freiheit hat Christus uns freigemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Das ist eine große Gefahr, zu der wir Menschen neigen. Ja, jetzt haben wir die 10 Gebote. Was muss ich jetzt genau machen, damit ich das befolge? Wie kann ich diese und jene Regel in meinem Leben anwenden? Und wir fangen an, uns ein Korsett zu stricken von vielen hunderttausend Regeln und was zu tun ist und was man macht und was man nicht tut und so weiter, bis wir furchtbar geknechtet unter einem Joch von selbstgemachtem Gesetz leben. Aber das ist nicht, was Gott möchte. Die 10 Gebote sind genug. Unsere Bundesverantwortung ist nicht größer, aber auch nicht kleiner. In diesen 10 Geboten können wir klar erkennen, wie Liebe praktisch aussieht. Jesus wird ja mal gefragt, was ist denn das höchste Gebot? Und er sagt, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit all deiner Seele, mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand, mit deinem Nächsten wie dich selbst. Man kann das darauf zurückführen. Das ist das Grundprinzip, das uns antreiben soll. Und konkret sieht das so aus. Wie soll ich Gott lieben? Nur ich habe nur einen Gott und keinen anderen. Und ich feiere den Gottesdienst so, wie er es in seinem Wort gesagt hat. Und ich ehre seinen Namen und seinen Tag. Gott hat uns diese 10 Gebote gegeben und das ist auch genug. Diese 10 Gebote sind uns eine Hilfe, dass wir nicht in der Knechtschaft der Sünde leben, sondern in der Freiheit des neuen Bundes. Und hier will ich gerne mit einem Zitat Spurgeons schließen. Er sagt, ich finde, 10 Gebote sind schon mehr, als ich ohne viel Gnade halten kann. Und ich bin es nicht willens, auf irgendeins darüber hinaus die geringste Rücksicht zu nehmen. Freiheit ist der Geist unseres Glaubens. Und wir haben nicht vor, sie um der Achtung moderner Pharisäer willen zu verschleudern. Diese sagen, du sollst am Sonntag nicht lachen. Du sollst nie im Haus Gottes ein Lächeln hervorrufen. Du sollst den Weg zum Gotteshaus gehen, als ob du ausgepeitscht werden solltest. Und wenn du predigst, sollst du dich bemühen, die Predigt so trüb wie möglich zu machen. Wir achten nicht auf solche Vorschriften. Ich denke, es ist ein besonderes Werk der Gnade, wenn wir verstehen, welch ein Segen in diesen 10 Geboten liegt. Sie sollen uns eben nicht knechten und knüppeln, sondern Gott schreibt es uns aufs Herz. Und so wie wir es in unserer Ordnung an dieser Stelle zum Ausdruck bringen, ja, so kann ich Gott lieben. So zeigt sich das in meinem Leben und so kann ich meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Und aus Liebe dieses Gebot befolgen, nicht aus meiner Kraft, sondern durch Gottes Geist gewirkt. Aus Liebe in Freiheit. Amen. Möchte jemand noch Fragen stellen oder was anmerken? Ja, bitte.
Du hast es auch schon gesagt, und ich würde es gerne nochmal betonen. Wie gesagt, was damit gemeint ist, also was bedeutet das, dass es aufs Herz geschrieben ist? Das ist ja nicht nur so, dass es quasi in der Gedanken ist. Bedeutet ja tatsächlich, wenn etwas aufs Herz geschrieben wurde, dass das auf den Kontrollpunkt unseres Lebens geschrieben wurde, so dass wir es auch tun. Also wir haben ja in Jeremia Kapitel 32 zum Beispiel. Da heißt es nach Vers 40, und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich mich nicht von ihnen abwende, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, an sein Gesetz, damit sie nicht von mir abweichen. Das heißt, Gott sagt, okay, ich schreibe mein Gesetz in eurem Herzen, ich gebe meine Furcht in euer Herz, damit ihr nicht von mir abweicht, damit ihr auf diese Gebote auch tut. Und in Hesekiel 36 steht das auch nochmal, dass Gott halt seinen Geist, damit er seinen Geist in ihr Inneres geben werde. Und ich werde machen, dass ihr meine Ordnungen, also dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Also dieser Unterschied zwischen AT und NT ist auch, dass Gott, wie Robert das gesagt hat, nicht einfach nur äußerlich das Gebot gibt, sondern es innerlich gibt. Und innerlich geben meint nicht einfach nur, dass wir es weniger kennen oder sowas, sondern dass wir es dann auch tatsächlich tun. So, dass wir danach leben, was das Gesetz sagt. Das ist der Unterschied zwischen AT und NT. Und das ist das Wunderbare, was wir haben im Neuen Testament.
Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt vorgesehen haben für die Reformationskonferenz, wo wir uns ja mit dem Heiligen Geist befassen. Aber das ist ja die Betonung hier bei Jeremia, Hesekiel, auch im Neuen Bund, die Fülle des Geistes. Aber die ist eben nicht inhaltsleer und nur irgendwie ungreifbar irgendwas, sondern manifestiert sich eben konkret. Hier, in Gottes Wort, das wir in uns tragen. Das Wort Christi heißt es im Kolosserbrief. Parallel dazu im Epheserbrief die Fülle des Geistes. Oder dann eben in den 10 Geboten. Ja, die uns aufs Herz geschrieben sind.